Okay, also ich heiße euch oder Sie ganz herzlich willkommen. Mein Name steht da. Ich bin an der Professur Rechennetz und verteilte Systeme der Uni jetzt angestellt. Ich habe mich vorher an der Studienarbeit und Diplomarbeit mit Quality of Service unter Linux beschäftigt, wobei dann in der Diplomarbeit auch der praktische Einsatz solcher Quality of Service Maßnahmen im Chemnitzer Studentennetz dabei rausgesprungen ist. Ich möchte jetzt am Anfang ein bisschen was sagen, was ist Quality of Service überhaupt, was versteht man darunter, nach die beiden unterschiedlichen Herangehensweisen an dieses Thema ein bisschen näher erläutern und auf grundlegende Verfahren eingehen. Und danach ein bisschen was zum Einsatz im CSN erzählen und an diesem Beispiel auch die Möglichkeiten, die der Linux-Kern dafür bietet, erläutern. Und am Schluss gebe ich noch einen kleinen Ausblick, wie es so in Zukunft weitergeht im CSN. So. Fange ich an mit dem ersten Teil. Was ist Quality of Service überhaupt? Heutzutage oder vor einiger Zeit wurde im Netz hauptsächlich ein sogenannter Best-Effort-Service geboten. Das heißt, Pakete wurden angenommen, sofern das ging, und nach bestem Wissen und Gewissen weitergeleitet, je nach ihrem Ziel, wo sie hin sollten. Durch die heutzutage sehr starke Nutzung des Netzes kann man aber Bandbreiten- oder Latenzzeitforderungen, die für bestimmte Anwendungen erforderlich sind, kaum noch erfüllen. Das betrifft zum Beispiel Managementdaten, die sollten eine möglichst kurze Antwortzeit haben. Oder Videodaten, die brauchen eine stabile Bandbreite und möglichst hoch auch, damit möglichst wenig verloren geht und ein stabiles Videobild zur Verfügung steht. Und weiterhin sollten zum Beispiel auch geschäftskritische Anwendungen kaum behindert werden. Der Begriff Quality of Service sagt erstmal nichts weiter aus als verschiedene Verkehrsklassen oder Services zu unterscheiden und unterschiedlich zu behandeln. Quality meint dabei, dass bestimmte qualitative Parameter garantiert werden. Das betrifft eine verlässliche Datenlieferung zum einen. Das heißt, die Daten müssen ankommen, möglichst unversehrt. Die Bandbreiten sollten garantiert sein und die Verzögerungszeit minimal. Und wie schon gesagt, Managementdaten nach Möglichkeit bevorzugt behandelt, damit selbst wenn das Netz überlastet ist, trotzdem noch gemanagt werden kann und vielleicht die Fehlerursache behoben werden kann. Services auf der anderen Seite, das sind dann halt die verschiedenen Arten von Anwendungen oder auch Protokollen. Man nennt die auch Classes of Service. Das sind zum Beispiel Anwendungen wie E-Mail, www, Chat, was weiß ich noch, oder auch die Protokollumgebungen, TCP/IP, IPX und so weiter. Die Klassifikation von solchen Services erfolgt anhand ihres Protokolls oder Quelle, Zieladresse oder des Ports oder auch anderen. Wenn man solche Maßnahmen umsetzt oder versucht umzusetzen, hat man mit einer Reihe von Problemen zu kämpfen. Das ist das eine, dass die bestehenden Netzwerkcharakteristiken vorhersagbar bleiben müssen. Das ist zum Beispiel die Round-Trip-Time, die wichtig ist für TCP-Timeouts. Ein weiterer Punkt, die Filterung von solchen oder die Maßnahmen, die Quality-of-Service-Maßnahmen, die werden bevorzugt an den Endpunkten eingesetzt. Das hat einerseits den Vorteil, dass das Netz an sich nicht belastet wird, der Netzwerkkern. Aber das wird dadurch natürlich auch leicht manipulierbar. Das heißt, was an den Endpunkten eingestellt wird, setzt sich dann wahrscheinlich im Netz fort. Die Quality of Service Maßnahmen, die sind von der Art und Weise her sehr eng mit dem Routing verbunden. Es gibt da Bestrebungen, das in das Routing zu integrieren. Einer zum Beispiel das Quality of Service Routing. Allerdings das Problem hier, das lastabhängige Routing oder generell das Routing anhand von anderen Eigenschaften als Zieladresse, ist noch sehr unausgereift. Man hat zum Beispiel ein Problem mit der Asymmetrie, dass zum Beispiel Hin- und Rückweg unterschiedlich verlaufen können. Was jetzt auf dem Hinweg an Quality of Service garantiert ist oder versprochen ist, muss nicht unbedingt auf dem Rückweg auch gelten. Das heißt, für einen Videodatenstrom, da ist es nur der Rückweg wichtig, aber zum Beispiel eine Videokonferenz, wo in beide Richtungen Videodaten gehen, muss natürlich auf Hin- und Rückweg diese Qualität des Services da garantiert werden. Ein weiteres Problem, diese Maßnahmen sind meist nur in Überlastsituationen bemerkbar. Das heißt, solange das Netz, solange alles gut funktioniert, wird man diese nicht brauchen. Und sobald es nicht mehr so funktioniert, greift man dann zu Maßnahmen. Man kann das als eine Versicherung gegen Netzengpässe betrachten. Zum Beispiel ein Nutzer, der solche Quality-Service-Maßnahmen bei seinem Provider vielleicht eingekauft hat, zu einem bestimmten Preis. Der wird das so lange nicht nutzen, wie es alles funktioniert, weil dann gibt es keinen Grund, mehr Geld auszugeben für was er nicht braucht. Sobald aber das Netz überlastet wird und er seine Qualität beibehalten möchte, muss er, was weiß ich, mehr Bandbreite reservieren. Das ist aber gerade, wenn das Netz schon überlastet ist, vielleicht gar nicht so vorteilhaft, dass er das auch macht. Der Aufwand für die Netzbetreiber ist auch enorm. Die Folgen, gerade mit Kosten und Preismodellen, die diese Provider haben, die sind teilweise schwer vorhersehbar. Und wenn da versucht wird, mit Messungen irgendwas auszusagen, was festzustellen, dann verfälscht man sein Ergebnis, was man dadurch erhält, meist noch zusätzlich. So, ein bisschen was zu den beiden Herangehensweisen. Das eine, das sind die Integrated Services. Da besitzt das Quality of Service eine ähnliche Bedeutung wie bei ADM. Es werden also End-to-End-Ansprüche geltend gemacht und möglichst versucht, auf einem Pfad vom Anfang bis zum Endpunkt eine bestimmte Qualität durchzusetzen. Dafür müssen die Services, die angeboten werden sollen, erstmal genau definiert werden. Das sind so ähnlich wie die Abstraction Layers in ATM. Die Schlüsselkomponenten hier, wie schon gesagt, die End-to-End-Ansprüche. Dann weiterhin muss entschieden werden, welche Informationen den Routern zur Verfügung gestellt werden, damit sie ihre Aufgabe gut erfüllen können. Oder auch die Router-Validation. Die ist wichtig, da wird festgestellt, welche Services stehen denn überhaupt auf den Routern zur Verfügung, was können die. Die Resource-Sharing-Anforderungen, die legen fest, inwieweit Verbindungen, die einmal aufgebaut worden sind, von einem Anfang zum Endpunkt, auch für andere Anwendungen nutzbar sein sollen. Das sind die sogenannten Link-Sharings. Um den Erfolg von solchen Maßnahmen zu überprüfen, ist ein gewisses Feedback vielleicht nicht schlecht. Oder auch ein Accounting. Und um die ganzen Pfade dynamisch aufbauen zu können, das Ganze dynamisch gestalten zu können, gibt es das sogenannte Resource Reservation Setup Protokoll, abgekürzt RSVP. Da werden praktisch über das Netz Reservierungsanforderungen gestellt und zurück kommen dann Antworten, die den Pfad, auf dem das am besten geht, zurückliefern. Die andere Herangehensweise sind die differenzierte Services. Da werden schon in den Endpunkten verschiedene Serviceklassen oder Output-Queues festgelegt, die dann durch unterschiedliche Algorithmen behandelbar sind. Diese Algorithmen heißen dann Queuing-Disciplines. Also wie schon gesagt, die Festlegung geschieht an den Endpunkten oder auch beim Provider. Das ist unterschiedlich. Beim Provider ist natürlich sinnvoller. Die Klassifizierung, die einmal dort in den Endpunkten vorgenommen wurde, die wird dann im TOS-Byte mitgeführt, also im Type-of-Service-Byte. Das heißt hier allerdings anders, hat man differenzierte Services Codepoint genannt, um die Beziehung zu den differenzierten Services halt zu kennzeichnen. Der Vorteil von diesem Verfahren ist, es skaliert wesentlich besser als das Int-Surf. Es müssen hier keine Reservierungsanforderungen quer durchs Netz geschickt werden, sondern es geschieht wirklich nur in den Endpunkten und im Netz selber wird dann nur noch der DSCP ausgewertet und der Traffic anhand dieses DSCPs behandelt. Nachteil gibt es natürlich auch, das ist das zu statische Setup, also man hat keinen RSVP, mit dem man dynamisch irgendwelche Anforderungen realisieren könnte, sondern es muss alles in den Endpunkten statisch geregelt werden. Es gibt hier drei grundlegende Serviceklassen, das ist das Assured Forwarding, das legt sozusagen die beste Serviceklasse, die es gibt, für die Leute, die am meisten bezahlen. Das Expedited Forwarding ist für die Leute, die nicht bereit sind, ganz so viel auszugeben, aber trotzdem noch eine gewisse bessere Qualität haben möchten als der Durchschnittsnutzer. Der muss sich dann mit dem bisherigen Best Effort zufrieden geben. So, bei den differenzierten Services gibt es jetzt bestimmte grundlegende Verfahren, die dort eingesetzt werden. Das ist zum einen die Admission Control. Die legt fest, welcher Traffic ist überhaupt erlaubt, welcher Traffic darf in das nächstgrößere angeschlossene Netz, und hier im Beispiel durchs Internet gekennzeichnet, überhaupt weitergeleitet werden. Das Ganze wird über Policies festgelegt und je nachdem, wer nun wirklich die Policies festlegt, unterscheidet man die passive und die aktive Admission Control. Bei der passiven wird es halt in den Endpunkten gemacht und bei der aktiven legt das der Ingress-Router, also das ist der Router, der letztendlich das Firmennetz zum Beispiel mit dem Internet verbindet, fest. Ein wichtiges Verfahren ist das Traffic Shaping. Das ist dann das, was auch hier im CSN benutzt wird, aber dazu komme ich später. Da wird die Menge und die Rate des Datenverkehrs kontrolliert. Also wie viel darf von der verfügbaren Bandbreite tatsächlich für einen Strom benutzt werden zum Beispiel. Das Ziel ist es, zumindest einen Anschein von einem vorhersagbaren Verhalten zu erhalten. Das heißt, ganz vorhersagbar kriegt man es nicht, aber man hat zumindest den Anschein, als wäre es so. Es gibt zwei Ausprägungen. Das eine erste ist der Leaky Bucket. Hier werden die Traffic Bursts, die ankommen, also die rausgeschickt werden sollen, die Pakete werden zwischengepuffert und in konstanten Raten wieder abgegeben. Wenn der Puffer überläuft, dann werden Pakete, die neu ankommen, einfach weggeschmissen und gar nicht mehr berücksichtigt. Dadurch erhält man halt eine gewisse Bandbreitenbegrenzung. Der Nachteil ist aber, wenn genügend Bandbreite da ist, wird der Verkehr unnötig eingeschränkt, weil die restlichen Ressourcen überhaupt nicht mit benutzt werden. Darum gibt es als Alternative den Token Bucket. Hier werden nicht die Daten durch den Bucket geleitet, sondern der Bucket wird vom System in gewissen Zeitabständen mit sogenannten Tokens versorgt. Das kann man sich in etwa vorstellen wie ein Portemonnaie, was regelmäßig mit Geld gefüttert wird. Wenn genügend Geld da ist, kann man auch was kaufen. Das ist hier, wenn genügend Tokens da sind, kann man auch eine gewisse Menge an Daten senden. Wenn man mal eine größere Ausgabe tätigen möchte, dann kann man was sparen und damit dann was Größeres kaufen. Das ist hier durch die sogenannten Traffic Bursts möglich. Wenn lange Zeit nichts gesendet wurde, sammeln sich halt viele Tokens an und wenn so viele da sind, sind dann auch größere Datenmengen sendbar. Als nächstes gibt es verschiedene Queuing-Algorithmen, wie überhaupt die Daten nach außen weitergeleitet werden sollen. Normalerweise ist das ja ganz einfache FIFO, also eine Warteschlange, wo die Pakete sich hinten anstellen und so lange warten, bis sie vorne drankommen und weitergeschickt werden. Dadurch kann man natürlich verschiedene Traffic-Arten überhaupt nicht unterschiedlich behandeln. Darum hat man als ersten Ansatz das sogenannte Priority-Queuing eingeführt. Hier werden Pakete mit höherer Priorität vor den anderen in die Queue eingeordnet, um praktisch zuerst rausgesendet zu werden. Das ist natürlich dann langsamer als das normale FIFO-Verfahren, weil jedes Paket erst analysiert werden muss und vor allen Dingen die Warteschlange umsortiert werden muss, was doch recht aufwendig ist. Außerdem ist dieses Verfahren unfair, wenn nämlich ständig Pakete kommen, die mit höherer Priorität ausgestattet sind, kommen die mit niedriger kaum noch dran und im schlimmsten Fall gar nicht mehr. Um diesem Problem aus dem Weg zu gehen, gibt es verschiedene Ansätze. Einer ist das Weighted Fair Queuing. Hier wird Traffic mit niedriger Datenmenge bevorzugt behandelt. Das heißt, Pakete, die einem Datenstrom zugehören, der wenig Daten schicken wird, die werden werden ähnlich behandelt wie Traffic mit hoher Priorität. Ein anderes ist das Stochastic Fair Queuing. Hier werden über die Quelle- und Zieladresse des Datenstroms eine Hashbildung angesetzt. Und anhand dieses Hashwertes, der dabei rauskommt, werden die Daten in verschiedene Output-Queues eingeordnet. Und die werden dann der Reihe nach, also per Round-Robin, entleert. Als Alternative gibt es hier noch das sogenannte Weighted Round-Robin. Das macht die Hashbildung nur über eine der beiden Adressen, also in den meisten Fällen über die Zieladresse. Da kann man dann zum Beispiel, wenn man nicht die Bandbreite fair auf Datenströme vergeben will, sondern zum Beispiel fair auf Endnutzer, die eine IP zur Verfügung haben, da ist es dann sinnvoll. Der leistungsfähigste Algorithmus meiner Meinung nach ist das Class-Based Queuing. Hier wird die Bandbreite hierarchisch, also zum Beispiel im Baum, auf Klassen verteilt. Die Klassen, die in dem Baum angeordnet sind, die können sich die Bandbreite, wenn sie nicht gebraucht wird, borgen. Dazu komme ich später nochmal, wenn ich das Verfahren bei Linux erläutere. Dieses Verfahren ist sehr fair, weil jede Klasse wird behandelt. Auch niedrig priorisierte kommen irgendwann mal dran und können halt praktisch nicht von den hoch priorisierten verdrängt werden. Es gibt auch hier eine Alternative, weil das Class-Based Queuing zur Abschätzung der Rate von Datenströmen einen relativ ungenauen Algorithmus verwendet. Gibt es noch den Hierarchical Token Bucket. Der verwendet so einen Token-Bucket-Filter zur Abschätzung und Begrenzung der Datenströme und hat einen etwas einfacheren Algorithmus. Für TCP-Datenströme gibt es noch weitere Verfahren, nennt sich Random Early Detection. Normalerweise hat TCP ja so eine Flusskontrolle eingebaut, die dafür sorgt, dass in Zeiten, wo das Netz überlastet wird, die Datenrate ein bisschen gedrosselt wird. Das funktioniert für einen Strom auch wunderbar, aber wenn jetzt verschiedene Daten-TCP-Ströme auf der Leitung sind, kann das passieren, dass sie alle gleichzeitig eine Überlast entdecken und alle gleichzeitig ihre Datenrate drosseln. Das ist nicht so ganz gewollt, weil derzeit, wenn sie das alle gleichzeitig machen, ist der Rest vom Netz relativ ungenutzt. Es wären also noch Kapazitäten da, die einfach brach liegen. Darum tut man bei dem RED die Pakete, die ankommen, abhängig vom Füllstand der Ausgabewarteschlange wegwerfen. Zufällig, also wird nicht festgelegt, welche Pakete weggeworfen werden, sondern irgendwelche. Das hat den Effekt, dass die TCP-Datenströme zu verschiedenen Zeitpunkten langsamer werden, dadurch die Ressourcen besser genutzt werden und eine echte Überlastung eventuell sogar verhindert wird. Ein Problem hierbei ist, dass UDP, was im Multimedia-Bereich sehr oft vorkommt und große Datenmengen verursacht, natürlich nicht berücksichtigt wird. Es gibt noch zwei andere Ausprägungen von dem RED, das Weighted RED und das Generalized RED. Da sind dann beim Weighted RED zum Beispiel die Drop-Wahrscheinlichkeiten von der Priorität der Datenströme abhängig. Und wenn so ein Datenstrom eine gewisse Schwelle überschreitet, eine gewisse Menge an Daten, dann bekommt er eine niedrigere Priorität. Das nennt man ein Threshold-Triggering. Und das Generalized RED, da gibt es dann mehrere so eine Drop-Wahrscheinlichkeiten für verschiedene Warteschlangen. So, ein bisschen was zum Einsatz im CSN. Das Bild zeigt die Wohnheime auf der Vettersstraße. Also sind, wenn man genau hinguckt, alle 6 Wohnheime dort zu erkennen. Und das ist nicht das gesamte CSN. Es gibt noch Wohnheime auf der Reichenhainer Straße. Das sehen wir dann im Strukturbild noch. Was ist das CSN überhaupt? Das ist eine Initiative von Studenten, die 1994 angefangen hat, das Licht der Welt zu erblicken. Das Ziel ist, die privaten Rechner, die in den Wohnheimen stehen, die privaten Rechner der Studenten an das Campusnetz anzuschließen. Derzeit haben wir etwa 1700 Nutzer im CSN und alle Wohnheime sind angeschlossen. Bis auf eins, glaube ich, der Thüringer Weg, der soll aber demnächst, wenn das jetzt nicht schon ist, auch mit angeschlossen werden. Und mit diesen 1700 Nutzern sind wir eines der größten Studentennetze in Deutschland. So, Strukturbild, wie schon versprochen. Sehen wir nochmal oben die 6 Wohnheime, die wir auf dem Foto gerade gesehen haben. Das läuft dann alles in der Vetterstraße 54 zusammen. Das ist, wenn wir das Foto nochmal anschauen, das ist dieses Wohnheim, was hinter dem Baum hier zu erkennen ist. Und dort steht ein zentraler Switch. Der leitet das dann weiter in die Reichenhainer Straße, die 3537, wo dann über den CSN-Server, der ist unten links zu erkennen, der Anschluss an das Campusnetz erfolgt. Der CSN-Server ist ein normaler Linux-PC und auf dem werden die Quality-of-Service-Maßnahmen, die wir hier einsetzen, auch benutzt. Weswegen setzen wir eigentlich Quality-of-Service ein im CSN? Was ist der Hintergrund davon? Die Uni, die kriegt ihren Netzanschluss ja vom Deutschen Forschungsnetz gestellt. Das Deutsche Forschungsnetz hat mit der Einführung des Gigabit-Wissenschaftsnetzes Volumenbegrenzungen eingeführt. Das waren damals, als ich angefangen habe, die Diplomarbeit über das Thema zu schreiben, 3000 Gigabyte im Monat, die der Uni zur Verfügung standen. Mittlerweile ist es doppelt so viel. Und für diesen Anschluss bezahlt die Uni oder das Rechenzentrum jährlich 550.000 D-Mark. Die Europreise habe ich jetzt leider noch nicht. Die nächste Kategorie wäre 200.000 D-Mark teurer. Aber wenn man so eine Kategorie haben möchte, muss man das auch mit Forschung und Lehre begründen. Das heißt, wenn nur aufgrund von zum Beispiel MP3-Suchmaschinen oder dergleichen, so erheblich viel Traffic anfällt, ist das nicht begründet und das DFN würde nicht mitmachen. Wenn die Uni dieses Limit überschreiten würde, müsste sie mit Mahnungen rechnen erstmal, im einfachsten Fall. Im Wiederholungsfall würden die Bandbreiten beschränkt werden. Das ist wohl ungefähr ISDN-Level, was die ganze Uni dann zur Verfügung hätte. Also nicht so besonders toll, normalerweise sind es 155 Megabit. Da gerade im CSN sehr viel Datenverkehr angefallen ist, also knapp die Hälfte, sage ich mal, vielleicht auch schon ein bisschen mehr am Anfang, war die erste Idee, ein Traffic-Limit für die Nutzer einzurichten. Das heißt, Nutzer, der bestimmte Datenmenge pro Tag überschritten hat, wurde erstmal verwarnt. Die Verwarnung war in gewissen Zeitraum gültig. Wenn in diesem Zeitraum eine weitere Überschreitung passiert ist, dann wurde er von einem gewissen Zeitraum gesperrt. Der war dann kürzer als der Verwarnungszeitraum. Und im weiteren Wiederholungsfall wurde die Sperrungsdauer immer weiter verlängert. Probleme hat man dann natürlich, wenn man mal größere Datenmengen benötigt, weil die muss man dann erst aufwendig über Ausnahmeregelung beantragen und begründen, warum man denn unbedingt so viele Datenmengen braucht. Ein weiteres Problem war die Ausnutzung des Limits, wenn die Gültigkeitsfrist abgelaufen ist, in dem Fall also am Ende des Tages. Wenn die Nutzer, also das Limit war damals 250 Megabyte, und wenn jetzt ein Nutzer erst 100 Megabyte gezogen hat an dem Tag und stellte fest, warum sollte ich jetzt die restlichen 150 nicht noch verbrauchen? Die stehen mir ja zu. Dann wurde das auch teilweise sehr oft getan. Dabei wurde natürlich vergessen, dass die 250 Megabyte so kalkuliert waren, dass davon ausgegangen wurde, dass ein Großteil der Nutzer sich zurückhält und dafür die anderen halt ein bisschen mehr ziehen konnten. Wenn das jeder gemacht hätte, die 250 Megabyte auszunutzen, dann wären wir sehr schnell über dieses Limit gekommen. Lässt sich ja leicht nachrechnen. Die Akzeptanz dieses Traffic-Limits war natürlich auch nicht allzu hoch, weil es wurde oft als unfreundlicher Akt empfunden oder Beschneidung der persönlichen Freiheit. Und deswegen wurde als Ausweg ein intelligenteres Bandbreitenmanagement gesucht. Das heißt, da komme ich jetzt dazu. Wie funktioniert das jetzt? Die Nutzer werden nicht mehr wegen ihres Traffics verwarnt, sondern die werden je nach ihrer Traffic-Menge in Gruppen eingeteilt. Das heißt, je mehr Daten ich gezogen habe, in eine desto schlechtere Gruppe komme ich, wo mir weniger Bandbreite zur Verfügung steht. Wenn ich einmal in so eine Gruppe eingeordnet bin, zurückhalte mit meinen Zielgewohnheiten, dann wäre ich wieder schrittweise wieder einer besseren Gruppe zugewiesen, bis ich wieder aus der ganzen Regelung rausfall. Der Vorteil hier dran ist natürlich ein geringerer Verwaltungsaufwand, auch für die CSN-Mitarbeiter. Es müssen jetzt keine Ausnahmeregelungen mehr erstellt werden. Es muss keine Verwarnungen oder Sperrungen mehr geben. Wie schon gesagt, die Bandbreitenbeschränkungen werden auf dem CSN-Server eingesetzt, das CSN an das Campusnetz anschließt. Die Parameter der Gruppen, die sind über ein Webinterface einstellbar. Die ganzen Teile des Systems, die kommunizieren mit XML-RPC untereinander. Die Bandbreiten, die werden automatisch geregelt mit der Zielvorgabe, das Limit, was uns vom DFN gestellt wird, oder beziehungsweise in dem Fall vom Rechenzentrum, was uns natürlich nur ein Bruchteil des ganzen Datenvolumens zugesteht, dieses Limit einzuhalten, möglichst nicht zu überschreiten, aber möglichst auch gut auszunutzen. Denn es ist ja da. Es gibt ein paar Ausnahmeregelungen, was nicht begrenzt wird. Das sind zum Beispiel WW- und FTP-Server der TU oder auch der News-Server, weil das sind interne Ressourcen und die können natürlich intern unbegrenzt genutzt werden. Dadurch soll halt auch ein zusätzlicher Anreiz geschaffen werden, solche internen Ressourcen vorrangig zu nutzen und nicht irgendwas von draußen zu ziehen, was auch intern gespiegelt wurde zum Beispiel. Auch für die Nutzer gibt es ein Webinterface, wo sie ihre Daten einsehen können, und außerdem erhalten sie bei der Einordnung in eine schlechtere Klasse auch eine E-Mail. Zurzeit haben wir das allerdings nur für die schlechteste Gruppe, also für die, komme ich dann noch dazu, welche das ist, implementiert, weil sonst zu viele Mails pro Tag verschickt werden würden. Und das teilweise auch als Belästigung empfunden wird. So, das System, das gliedert sich in mehrere Teile. Wie gesagt, das zentrale Kernstück ist der sogenannte Konfigurator. Der wird über das Webinterface von den Administratoren bedient, über den Manager. Und für die Nutzer gibt es auch ein Webinterface, wie schon gesagt. Dann der Datenstrom, der ist hier drüben dargestellt, von dem externen Netz zum internen Netz, der wird gemessen in regelmäßigen Abständen und die Werte, die dabei erhalten wurden, in eine Datenbank eingetragen. Auf diese Datenbank haben der Konfigurator Zugriff und auch der Evaluator. Der Evaluator wird stündlich aufgerufen vom Cron-Daemon und wertet jetzt die Daten aus, die in der Datenbank stehen, und ändert entsprechend die Parameter der Gruppen neu, also zum Beispiel die Bandbreiten werden angepasst, weil, hatte ich ja schon gesagt, dass die geregelt werden, oder auch die Nutzer werden halt umgeordnet in verschiedene Gruppen. Wenn das geschehen ist, wird der Konfigurator aufgerufen, der seinerseits wieder ein Shell-Skript aufruft, was dann die Quality-of-Service-Maßnahmen letztendlich durchsetzt. Nochmal ganz kurz die Aufteilung der Gruppen, also momentan haben wir 5 Gruppen. Man kommt zum Beispiel ab einer Menge von 300 Megabyte pro Tag, die man verursacht hat, in Gruppe 3, hat dort eine Bandbreite von 3 Megabit pro Sekunde, die man sich allerdings mit allen Nutzern in dieser Gruppe teilt. Das heißt, wenn, jetzt sagen wir mal, 100 Nutzer in dieser Gruppe sind, sind es durchschnittlich nur noch 30 Kilobit pro Sekunde. Aber man kann auch davon ausgehen, dass die Auslastung dieser Gruppe nicht zu 100% erfolgt. Also es werden nicht alle Nutzer gleichzeitig irgendwas ziehen, sodass die effektive Bandbreite, die man dort erhält, doch wesentlich höher ist. In Gruppe 5 ist es allerdings dann so, dass die Auslastung schon 100% beträgt, weil dort wird, muss man so zu formulieren, wirklich gezogen wie es böse. Weil wer einmal dort ist, der zieht halt trotzdem weiter, er kriegt halt nicht mehr ganz so viel, aber er kriegt halt immer noch was. Und wenn das über 24 Stunden läuft, wird das Netz zwar komplett, oder diese Gruppe komplett ausgelastet, aber er bekommt seine Daten trotzdem. So, anhand dieses Beispiels möchte ich jetzt auf die Realisierung in Linux eingehen. Ab der Kernel-Version 2.2 wurde dieses Quality of Service unterstützt, oder halt ab 2.1 schon im Entwickler-Kernel. Zum Management dient das Kommandozeilentool TC, das steht für Traffic Control. Das ist ein sehr umfangreiches Tool, also wenn man sich mal die Parameterlisten anguckt, die füllen Seiten. Der Support, wenn man das nutzen will, muss im Kernel vorher natürlich aktiviert werden. Und dort können dann die benötigten Algorithmen, die man braucht, als Modul oder auch fest einkumuliert ausgewählt werden. Wenn man das Ganze dann nutzen möchte, müssen die Module vorher explizit geladen werden, mit Modprobe wie üblich. Im zweiten Schritt muss an das Netzinterface eine sogenannte Queuing-Disziplin angebunden werden. Das ist halt der Algorithmus, mit dem die Daten behandelt werden sollten. Die Algorithmen hatte ich ja vorhin vorgestellt. Was Linux unterstützt, steht hier. Was ich vorhin noch nicht erwähnt habe, ist das CSZ zum Beispiel. Das steht für Clark, Schenker und Zhang. Das sind die drei Leute, die das erfunden haben. Allerdings ist dieser Algorithmus in Linux immer noch nicht ordentlich implementiert und man sollte ihn besser nicht benutzen. Und es gibt noch weitere, zum Beispiel das Tackle, was da unten steht. Das steht für True Link Equalizer. Mit dem lassen sich zum Beispiel verschiedene Netzinterfaces zusammenfassen zu einem. Man kann also, wenn man zum Beispiel zwei Netzwerkkarten drin hat, kann man die beide bündeln und ähnlich wie bei ISDN und in der doppelten Bandbreite dann rechnen, wenn sie jetzt gleichwertige Bandbreiten haben. Der Aufruf, der dafür nötig ist, mit diesem Kommandozeilentool, steht hier. Es soll dann letztendlich an das Interface ETH0 die Queuing-Disziplin CBQ in diesem Beispiel gebunden mit einer Bandbreite von 100 Megabit. Also das ist die Bandbreite von diesem ETH0. Die anderen Parameter sollen jetzt mal nicht weiter interessieren. Wenn man das einmal gemacht hat, hatte ich vorhin auch erwähnt, wenn man das CBQ nutzt, werden die Service-Klassen in den Baum angeordnet. Das wollte ich auch noch näher erläutern, das tue ich jetzt. Die Kinder, die in so einem Baum angeordnet sind, die können ihren Eltern Bandbreite abgeben, wenn sie sie nicht benötigen. Das heißt, also jedem so einen Plattknoten in diesem Baum ist eine gewisse Bandbreite zugewiesen. Und wenn die nicht benötigt wird, wird die den Eltern zur Verfügung gestellt. Die Eltern können jetzt ihrerseits wieder den anderen Kindern was davon abgeben, wenn diese Kinder Bandbreite benötigen. An jedes dieser Blätter lassen sich auch andere Queuing-Disziplinen anfügen. Das heißt, da jedes Blatt für zum Beispiel eine verschiedene Traffic-Art steht, kann man die entsprechend mit der jeweils besten Queuing-Disziplin behandeln. Die Zuordnung zu so einer Klasse, die geschieht über sogenannte Filter oder Classifier, da komme ich dann noch dazu. Die beiden oberen oder die vier oberen Zeilen, die sollen es mal nicht weiter interessieren, das zeige ich dann im Bild nochmal, das sind einfach Hilfsklassen. Wichtig ist die hier unten, ich habe als Beispiel mal die Klasse für die Gruppe 5 herausgegriffen, das ist wieder an ETH0 angefügt. Mit einer Rate von 100 Kilobit. Das kann man jetzt nicht mehr so schön sehen, weil es ein bisschen mal drüben ist. Aber es geht gerade noch so, denke ich. Und wir hatten, also da, was ich auch schon gesagt hatte, das CBQ hat einen sehr ungenauen, einen relativ ungenauen Algorithmus zur Abschätzung dieser Datenrate und zur Begrenzung. Und darum hatten wir zusätzlich an diese Klasse noch als Queuing-Disziplin den TBF gebunden, der das dann wirklich explizit auf 100 Kilobit beschränkt hat. Das ist also nicht unbedingt nötig, das wird durch dieses Schlüsselwort Bounded eigentlich schon implizit gemacht, aber um das genauer zu gestalten, haben wir uns halt trotzdem dazu entschlossen, das so zu machen. Der TBF hat allerdings auch einen entscheidenden Nachteil. Bei einer Messung auf einem P3 450 war das, glaube ich, sind wir auf einem 100 Megabit Netzwerk nicht über 15 Megabit pro Sekunde rausgekommen. Ohne den TBF sind wir bis 83 gekommen. Also sobald man da mehr Bandbreite möchte, ist es nicht mehr praktikabel, das so zu benutzen. Als Alternative, wie gesagt, schon den Hierarchical Token Bucket, den ich vorhin schon erwähnt habe. Der wird auch momentan schon im CSN benutzt. So, hier den Klassenraum mal als Beispiel. Oben am Interface die Queuing-Disziplin CBQ. Darunter hängen die beiden Hilfsklassen, die ich jetzt mit in dem Quelltextstückchen da drin hatte. Das eine ist eine, einfach so eine Hilfsklasse, die oben dran hängt, um Bandbreite zwischen Ausnahmeregelungen und diesen Gruppenaufteilungen bogen zu können. Die Gruppen sind, wie gesagt, 5, die sieht man hier unten. Für die Gruppe 1 halt so eine Klasse, wo ein Filter vorne dran hängt, der den Traffic zu dieser Klasse zuordnet. Zu den Filtern komme ich ja gleich. Und am Ende dieser Token-Bucket-Filter, der diesen Traffic entsprechend behandelt. Und das für alle Gruppen durch. Und die Ausnahmeregelungen vorne, die sind letztendlich auch nichts anderes. Bloß, dass hier teilweise die Bandbreite gerade nicht extra beschränkt wird, sondern das ist eher dafür da, um WWW-Surfer und sowas auszunehmen und denen die volle Bandbreite zur Verfügung zu stellen. So, wir haben nur solche Pakete klassifiziert. Die müssen natürlich ihren Klassen irgendwie zugeordnet werden. Das geschieht über diese Filter. Und die Filter, die man eingerichtet hat, die werden der Reihe nach durchlaufen. Das heißt, es gibt von vornherein jetzt erstmal keine effiziente Datenstruktur, wie diese Filter angeordnet sind. Wenn man sehr viele Filter hat, das merkt man deutlich am Zeitbedarf. Also das ist direkt proportional zur Anzahl der Filter. Direkt proportional nicht, aber in etwa abhängig davon. Es gibt eine Alternative, das sind die sogenannten Hashing-Filters. Da wird das Ganze über einen Hash-Table gemacht. Das haben wir allerdings noch keine Erfahrung damit, aber es ist zu erwarten, dass es damit schneller funktioniert. Es gibt noch weitere verschiedene Filterarten. Das sind einerseits die Routing-basierten Filter. Die werten einfach das Routing-System aus, also die Zieladresse zum Beispiel, und klassifizieren anhand dessen. Ein anderes wertet die Firewall-Marks aus, die durch Firewall-Regeln schon vergeben sind. Der leistungsfähigste, den auch wir benutzen, ist der U32-Classifier. Der ist in der Lage, den gesamten Paketkopf auszuwerten. Also jedes Byte, was da drin steht. Es gibt noch zwei weitere. Einer unterstützt ein bisschen das RSVP, was von InSurf eigentlich kommt. Und TC-Index, das ist, um den DSCP zu behandeln. Der Aufruf für eine IP ist wieder sehr einfach. Es wird wieder an das Interface ETH0 gebunden, wie schon immer. Der Filter U32 wird benutzt. Und über dieses Statement hier, über dieses Match-Statement, wird festgelegt, in diesem Fall, dass die IP Destination, also die Ziel-IP, die hier steht, begrenzt werden soll oder dieser Gruppe dieser Klasse zugeordnet werden soll. In diesem Fall ist das die Klasse mit der ID 1.35. Das ist, was der Gruppe 5 entspricht. So, ich hatte auch mal eine Messung gemacht, wie jetzt die Abhängigkeit von den Filtern ist. Die unterschiedlichen Farben kennzeichnen verschiedene Anzahlen von solchen Service-Klassen. Wie man sieht, nimmt sich das nicht viel, egal ob ich 5 oder 5000 Klassen habe. Die Linien sind in etwa deckungsgleich. Dagegen die Anzahl der Filterregeln, die da definiert wurden, hat einen sehr erheblichen Einfluss. Also bis 1000 Filterregeln reicht eine Bandbreite bis 83 Megabit pro Sekunde auf einem 100 Megabit Netzwerk, während bei 5000 Filtern schon nur noch wenig über 20 Megabit pro Sekunde zur Verfügung stehen. Und nur bei noch mehr Filtern sagt das dann ganz erheblich ab. So, nochmal die Zusammenfassung. Mit relativ wenig Zeilen lässt sich also hier für eine IP-Adresse und eine Gruppe so eine Bandbreitenbegrenzung schon vornehmen. Wenn man jetzt weitere solche Serviceklassen für die Gruppen einrichtet, würden halt hier noch mehr Zeilen dazukommen, entsprechende Anzahl der Gruppen und entsprechend viele Filterregeln, je nachdem wie viele IPs begrenzt werden sollen. Oh, noch ein kleiner Ausblick, was im CSN jetzt noch getan werden soll. Erstmal noch ein bisschen was zum aktuellen Einsatz. Ab August 2001 hatten wir das Ganze im Testbetrieb, ohne aktive Begrenzung erstmal. Das lief zufriedenstellend, es gab keine größeren Probleme, sodass wir das ab 23.10. dann offiziell eingesetzt haben. Da haben sich noch ein paar Probleme gezeigt, das waren die üblichen Anfänger-Bugs, teilweise Tippfehler oder auch andere kleine Problemchen, die aber mit der Zeit ausgebügelt wurden. Was allerdings noch ein großes Problem ist, dass der Traffic weiterhin pro Tag berechnet wird. Das heißt, ein Nutzer, der sonst nie irgendwas zieht und an einem Tag mal eine größere Datenmenge benötigt, wird für diese große Datenmenge sofort bestraft und sofort Gruppe 5 zugeordnet. Das ist nicht so schön, weil jemand, der jeden Tag, was weiß ich, 100 Megabyte zieht, wird nicht so sehr bestraft wie derjenige, der einmalig so eine größere Datenmenge benötigt hat. Deswegen soll in Zukunft die Zählung nicht mehr pro Tag erfolgen, sondern der Durchschnittstraffic über die letzten 14 Tage berücksichtigt werden. Es hält den Vorteil, dass solche einmaligen Spitzen geglättet werden und man für solche einmaligen Vergehen nicht so stark bestraft wird. Die Gruppeneinordnung, die wird in dem Zuge dann auch ständig neu geschehen, also stündlich, jede Stunde wird die Einordnung neu passieren. Und es gibt keine Verweildauer mehr an den Gruppen. Das heißt, es wird immer so gerade aufgeteilt, oder praktisch jede Stunde neu aufgeteilt, dass die Nutzer alle da drin sind in ihren Gruppen. Und das Ganze soll halt zu einem reinen Regelsystem übergehen und nicht mehr so viele Sonderregelungen drin haben. Damit bin ich am Ende und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn noch Fragen sind, stehe ich gerne zur Verfügung. Das ist kein Problem, das lässt sich ganz schnell umstellen. Diese Gruppe 5 hier, du meinst das hier, ne? Dieses Bounded. Ja, das Bounded ist dahingehend sinnvoll, dass die Gruppe 5 sich keine Bandbreite bogen kann. Das heißt, wer in der Gruppe 5 ist, soll nicht von den anderen Gruppen noch Bandbreite bekommen, sondern das geschieht durch die Regelung der Bandbreiten. Das heißt, es wird täglich die aktuelle Trafficmenge, die im Monat schon verursacht wurde, abgefragt und verglichen mit der Trafficmenge, die uns zur Verfügung stehen würde im ganzen Monat. Und wenn da noch Kapazität da ist, werden die Bandbreiten aller Gruppen nach oben angepasst. Und im Gegenzug natürlich auch nach unten, wenn die Gefahr da ist, dass es überschritten wird. Das geschieht über IP-Chains. Die sind einfach einfache Zählregeln, die dann stündlich von einem Perl-Script, glaube ich, ausgewertet werden, in die Datenbank geschrieben. Zwei weitere Fragen?
Eine Frage zu dem Traffic-Link-Equalizer, der auch das kurz angesprochen. Das hat aber nichts jetzt damit zu tun, wie so eine Art Trunking oder sowas.
Da muss ich. Da muss ich mich jetzt mal umstellen, was ist Trunking?
Das ist auch dieses Zusammenfügen von Devices. Ich weiß nicht, bei Android heißt es Trunking und bei.
Na, das weiß ich jetzt nicht so genau. Also, ich weiß halt nur, dass man diese Karten halt physisch als eine betrachtet, also nicht physisch, aber logisch als eine betrachtet. Man legt praktisch ein zusätzliches Interface an, wo dann die physisch vorhandenen Netzwerkkarten rangebunden werden. Also auch wieder mit so einem Aufruf von dem TC-Kommando.
Und das ist dann letzten Endes der Switch auch wieder unterstützen, weil es gibt ja diese Switches, die dann halt.
Das macht Linux selber. Das ist also komplett vom Linux-Kern unterstützt.